Wie viele Interviews, Vorträge hast du diese Woche schon zum Thema gehalten? Wie viele ist das wert?
Das ist das erste Interview. Ich habe einen Haufen Anfragen bekommen, denen ich mich erfolgreich entzogen habe bisher. Also ich glaube, da kommen noch ein paar, aber nicht so wahnsinnig viele. Und den einen Vortrag und das war's dann. Und eine Einladung zu einer weiteren Veranstaltung.
Warum bist du angefragt? Was ist passiert?
Am 31. Juli letzten Jahres wurde mein Freund André Holm festgenommen, morgens um 7 bei uns in der Wohnung, von einem Überfallkommando bewaffneter Polizisten, die ihm vorwerfen, Mitglied der militanten Gruppe, damals noch terroristische Vereinigung, zu sein. Und dann ist er für 3 Wochen in Untersuchungshaft in Moabit verschwunden. Ist dann vorläufig von der Haft verschont worden vom Ermittlungsrichter. Dagegen wurde dann Beschwerde eingelegt von der Bundesstaatsanwältin. Darüber wurde 2 Monate später dann entschieden vom 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs, der entschieden hat, dass der Haftbefehl gänzlich aufgehoben wird. Und mit diesem wunderschönen Zitat, was man gar nicht oft genug wiederholen kann, bloße Vermutungen genügen nicht. Also die bestätigt haben, dass es schon irgendwie Grund gäbe für einen Anfangsverdacht. Und dieser Anfangsverdacht ist halt das, womit Ermittlungen wegen angeblichem Terrorismus begonnen werden, was dann eben Dinge sind, die auch relativ breit durch die Medien gegangen sind. Also die Tatsache, dass er in der Lage ist, komplexe Texte zu schreiben, Zugang zu Bibliotheken hat, unauffällig recherchieren kann, sich angeblich konspirativ mit Menschen getroffen hat, was bedeutet zum Beispiel kein Handy dabei gehabt hat oder sich am Telefon verabredet hat, ohne explizit dazu zu sagen, wann und wo genau sich getroffen wird und warum. Das alles also ist ausreichend für einen sogenannten Anfangsverdacht und den hat der Bundesgerichtshof bestätigt und alles andere fanden sie aber nicht ausreichend für einen Haftbefehl und haben den dann wieder aufgehoben. Und noch einen Monat später hat der Bundesgerichtshof dann über die Haftbeschwerde von den 3 anderen, die festgenommen wurden, am selben Tag entschieden und hat auch die vorläufig von der Haft verschont und den Vorwurf terroristische Vereinigung runtergestuft in den Vorwurf, eine kriminelle Vereinigung zu bilden.
Was im Nachhinein andere Strafmaß oder eine andere Art der Untersuchung zur Folge hat? Oder?
Genau, also das Strafmaß ist deutlich geringer. Das sind statt maximal 10 Jahren nur noch maximal 5, was immer noch ziemlich hässlich ist, aber schon mal besser. Was die genauen Ermittlungsmethoden und diese ganzen Sachen angeht, weiß ich das tatsächlich gar nicht so genau. Das ist nicht so einfach rauszukriegen, habe ich festgestellt.
In einem Interview, das auf Netzwerk auch veröffentlicht ist, ein schriftliches Interview, ich glaube mit Lars, habe ich vergessen, bezeichnest du dich selbst wiederum in einem Zitat als die Frau vom Terroristen André? Auch was du jetzt erzählt hast, ist erstmal eine Aktion, die deinen Lebensgefährten betrifft. Welche Rolle spielst du darin? Also was ist seitdem mit dir passiert?
Na, ich habe diese Identität, die Freundin von zu sein, eigentlich ab dem 31.07. in dieser Extremform bekommen. An sich bin ich ja durchaus ein eigener Mensch mit einem eigenen Leben und definiere nicht.
Was machst du?
Also nicht. Ich bin Politikwissenschaftlerin, arbeite frei als Übersetzerin und Journalistin, bezeichne mich sonst in der Regel als Medienaktivistin, weil ich sehr viel mehr Zeit mit unbezahlter Arbeit verbringe, die normalerweise auf der anderen Seite dieses Mikrofons zum Beispiel stattfindet. Ich habe zuletzt beispielsweise das Medienzentrum in Rostock mitorganisiert, wo die unabhängige Berichterstattung über die Proteste gegen den G8-Gipfel eine Basis fanden oder einen Rahmen, in dem diese Arbeit stattfinden konnte. Ansonsten habe ich 2 Kinder, die sehr viel von meiner Zeit auffressen. Also ich habe in den letzten Jahren tatsächlich auch viel nicht für Geld arbeiten müssen, weil ich staatlich finanziert war fürs Kindererziehen, so ein bisschen jedenfalls.
Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Na, ich habe am 31. Juli realisiert, dass dann in den Tagen danach, als sich der Schock darüber, dass André festgenommen war und das zunächst ja so aussah, als ob er unendlich lang im Knast verschwunden ist, verstanden, was das alles bedeutet, also eben eine sehr umfassende Überwachung. Und das ist so, dass zwar immer wieder dann auch Leute sagen, ja mein Gott, aber als Linke irgendwie weiß man doch, dass Überwachung immer stattfinden kann, wo ich sagen muss, ja klar, weiß man das irgendwie so, aber es ist ein deutlicher Unterschied, ob man irgendwie denkt, naja, die hören vielleicht zu. Und natürlich wird man als Linke vielleicht irgendwie überwacht und dann zu wissen, das findet tatsächlich statt. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig mit allem, was sie können. Das heißt, mit einer Videokamera vorm Haus, mit einer Videokamera hinter dem Haus, mit Observationen auf der Straße aus Autos raus oder zu Fuß laufend. Die Telefone werden alle abgehört, also Andres als auch meine. Sämtliche E-Mails werden gelesen, der gesamte Internetverkehr wird überwacht. Es gibt womöglich Wanzen in der Wohnung, was wir jetzt nicht bestätigt wissen, aber in anderen Fällen hat es das gegeben. Und ich würde jetzt immer davon ausgehen, nachdem die drei, die in diesem Fall festgenommen wurden, sozusagen im Unterschied zu allen anderen 129a-Verfahren, die es gerade gibt, eben im Knast gelandet sind, denke ich mir immer, alles, was sie bei denen machen, werden sie bei uns wahrscheinlich auch machen. Und ich glaube, in Hamburg hat es einen Fall gegeben, wo Leute dann auch in den Akten gefunden haben, dass sie eine Wanze in der Wohnung haben. Was es außerdem gibt, sind GPS-Sender, die an Fahrzeugen befestigt werden, um die orten zu können, und teilweise Abhörmaßnahmen in Fahrzeugen auch, um die Gespräche mithören zu können, die in den Fahrzeugen geführt werden. Was es auch gibt, was ich sehr, sehr schrill finde, muss ich sagen, sind so James-Bond-artige Fotoaufnahmen, die aus Aktentaschen herausgemacht werden, wenn du auf der Straße verfolgt wirst. Das kriegst du natürlich nicht mit, aber du siehst hinterher diese Fotos in den Akten oder auch sonst Fotos, die von Leuten auf der Straße gemacht werden. Und das ist schon irgendwie, also da wird es dann, also ich will jetzt nicht sagen witzig, aber das hat dann also schon wieder so etwas unterhaltsame Züge, sich vorzustellen, wie Leute damit beschäftigt sind, mit so Aktentaschen, Kameras rumzumachen, um irgendwie dich zu fotografieren, wenn du irgendwo langläufst.
Denkst du, das, was man so an einer Stelle mit Panoptikum beschrieben hat, also komplett gläsern zu sein, auch irgendwann, ist das in deinem Leben passiert? Also ist das so eine Vorstellung oder?
Also das mit dem gläsernen Menschen, würde ich sagen, das Gefühl, das kenne ich inzwischen doch, ja. Also alleine zum Beispiel, oder andersrum gesagt, ich finde es auch ganz merkwürdig zu beobachten, welche von diesen Abhörmaßnahmen welche Effekte haben. Zum Beispiel finde ich Videokameras, von denen ich davon ausgehen muss, dass sie zum Beispiel durch mein Schlafzimmerfenster filmen, viel unangenehmer vom Gefühl her als die Tatsache, dass meine Telefongespräche mitgehört werden. Obwohl natürlich beides letzten Endes ein Eingriff in der Intimsphäre sind, die ich eigentlich nicht haben will. Oder die Vorstellung, dass das Wanzen in der Wohnung sind, wo in denen ich nicht genau weiß, wo sie sind, ob die irgendwie abhören, wenn ich auf dem Klo pupse oder wenn ich im Wohnzimmer esse oder mit meinen Kindern schimpfe oder so eine Sachen. Immer zuzudenken, da hört jetzt jemand mit, ist natürlich total unangenehm auf jeden Fall, ja.
Der 129a ist ja ein recht alter Paragraph, also schon ungefähr 30 Jahre auch in Gebrauch und auch recht häufig in Gebrauch. Selten jedoch kommt es zu so einer PR-wirksamen Festnahme und darauf geht dann auch so eine Reaktion los. Hast du eine Annahme, warum das genau an der Stelle passiert ist?
Ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Das eine ist, dass wir von Anfang an eine sehr breite Öffentlichkeit gesucht haben mit diesem Fall, was uns, habe ich den Eindruck, von vergangenen 129a-Verfahren unterscheidet. Ich kann das nicht so sicher sagen, weil ich gar nicht so die Expertin in dem Bereich bin, dass ich das jetzt über die ganzen letzten Jahrzehnte so genau verfolgt hätte. Beziehungsweise andersrum, in den Verfahren gegen die RAF beispielsweise hat es ja auch eine sehr große Öffentlichkeit gegeben. Das sind ja auch 129a-Verfahren gewesen. Also das ist sozusagen ja dieselbe Qualität von Vorwürfen, die da stattfinden, was ich in sich selbst auch außerordentlich absurd finde oder was vielleicht auch dann dazu beigetragen hat, dass in der Öffentlichkeit die Absurdität auch durchaus als solche wahrgenommen wurde, zu sagen, also das soll jetzt Terrorismus sein, dieselbe Sorte Terrorismus, mit der wir die ganze Zeit unter Spannung gehalten werden, weil das World Trade Center deswegen eingestürzt ist oder weil U-Bahnen in London explodieren, und das ist jetzt derselbe Vorwurf gegen Leute, weil sie Bibliotheken besuchen können. Die militante Gruppe, die hätte wahrscheinlich kaum jemand gekannt außerhalb der radikalen Linken, wenn es diese Prozesse oder diese Verfahren nicht gäbe. Und das, glaube ich, das hat in der Öffentlichkeit schon eine bestimmte Wirkung gehabt. Gekoppelt damit, dass natürlich 30 Jahre Deutscher Herbst eine Diskussion gerade aufgeworfen haben, zum ungefähr gleichen Zeitpunkt, dass es öffentliche Diskussionen gab über das BKA-Gesetz, über Online-Durchsuchungen, über Vorratsdatenspeicherung, was alles verwandte Themen sind im Bereich innere Sicherheit, die ein öffentliches Interesse hervorgerufen haben. Ja, und dann eben, dass wir uns tatsächlich um eine Öffentlichkeit bemüht haben und auch sehr stark versucht haben, außerhalb des linksradikalen Suppenpots Leute mit Informationen zu versorgen, weil wir dachten, das geht durchaus mehr Leute an und ist tatsächlich auch sinnvoll bei so einer Prozessbegleitung, oder Prozess hat ja noch nicht angefangen, aber als Öffentlichkeitsarbeit für so ein Verfahren, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese Öffentlichkeit auch mit dazu beitragen kann, die Leute aus dem Knast wieder rauszuholen, und das hat ja dann auch funktioniert.
Wir sind jetzt hier auf einem Kongress, wo immer noch der Schutz der Privatsphäre ganz groß geschrieben wird und auch immer darüber nachgedacht wird, wie man eigentlich eine Privatsphäre schützen kann oder weitestgehend schützen kann bei den Maßnahmen, die jetzt beschlossen wird, beschlossen werden. Deine Privatsphäre wurde ausgespäht und du hast dann eben genau nochmal diesen Schritt gemacht. Du hast einen Blog initiiert und schreibst da auch recht regelmäßig drin. Das scheint erstmal als ein Paradox. Warum wählst du genau den Weg?
Ja, das ist tatsächlich ein Paradox und da mir meine Privatsphäre eigentlich recht wichtig ist, habe ich auch sehr lange gebraucht, bis ich mich dazu entschieden habe, anzufangen zu bloggen, obwohl es im Prinzip ab dem ersten Tag, ab der Festnahme, reichlich Geschichten gab, die es sich gelohnt hätte aufzuschreiben. Ich glaube, genau wegen dieses Gefühls, dass ich keine Privatsphäre mehr habe, also was ja zum Beispiel auch noch beinhaltet, was ich vorhin nicht erwähnt habe, dass ich davon ausgehe, dass alles, was ich mit meinem Computer mache, ich nicht alleine tue, also dass da womöglich Keylogger installiert sind, dass auch selbst wenn ich mit PGP verschlüssele, das dann mitgelesen wird, weil die Passwörter irgendwie abgefangen werden oder sonst wie über den Bildschirm, keine Ahnung. Also ich denke, es gibt sehr viele technische Möglichkeiten, mit denen man tatsächlich jemanden abhören kann und mitlesen kann. Und wenn ich jetzt mal grundsätzlich davon ausgehe, dass die alle bei mir eingesetzt werden, dann habe ich überhaupt keine Privatsphäre. Und der nächste Schritt war dann zu denken, gut, also Polizei und Geheimdienste, wenn sie wollen, kriegen das alles mit. Und dann gibt es noch jede Menge Leute, die stehen mir wesentlich näher als Polizei und Geheimdienste, von denen viele eigentlich welche sind, denen ich auch Informationen sozusagen ja gerne geben will, also denen ich erzählen will, was uns passiert. Das betraf zunächst mal erstmal nur Freunde und Familie. Und viele Leute, die mich unterstützt haben, gerade auch am Anfang, als André noch im Knast war, diese Situation alleine mit zwei Kleinkindern dazustehen und im Schock in dieser Situation, da gab es wirklich ein riesen Angebot von Hilfe, was ich sehr großartig fand und wo ich dann auch dachte, okay, diesen Leuten will ich aber auch gern sagen, wie der Stand der Dinge ist. Ganz banaler Kram, den alle, glaube ich, ein Recht haben zu wissen. Also wie geht es ihm da im Knast oder wie funktioniert das, wenn man Briefe schreiben will und lauter so Sachen, ganz vieler Kleinkram auch. Und mit der Zeit war es so, dass ich die Überwachung genauer mitgekriegt habe und dann auch angefangen habe, darüber nachzudenken, dass bestimmte eigenartige Phänomene in meinem täglichen Leben vielleicht damit zu tun haben könnten, dass ich überwacht werde. Also zum Beispiel eigenartiges Verhalten von meinem Handy oder meinem Festnetztelefon oder meinem Fernseher oder meinem Computer. Also lauter so technische Besonderheiten, die plötzlich aufgetreten sind.
Knackt es da oder was passiert da? Also wie kommt so ein Eindruck?
Der Fernseher hat immer so Störgeräusche gemacht, oder nicht immer, sondern eben manchmal. Und im Telefon hat es tatsächlich, also teilweise, also sehr klassisch ist zum Beispiel, wenn du mit dem Handy telefonierst und du wählst eine Nummer, dann dauert es erstmal 3 Sekunden, bis überhaupt irgendwas passiert. So, wo du sozusagen, also dir fast schon einbildest, das Rattern zu hören, was jetzt die einzuschaltenden Mithörapparaturen erst noch in Gang bringen oder so. Das ist natürlich Quatsch. Ich glaube oder ich weiß relativ sicher, dass wenn das BKA oder wer auch immer dann mithört, nicht wollen, dass du das mitkriegst, dass du es nicht mithörst, dann knackt es auch nicht. Aber in unserem Fall hat es relativ viel geknackt. Da hat es unglaublich viele auch technische scheinbare Pannen gegeben. Also wenn man André, als er dann aus dem Knast wieder raus war, auf dem Handy anrufen wollte, hat man nicht ihn erreicht, sondern mich. Das war so ein Klassiker, der kam ständig vor, dass Leute bei mir auf dem Handy gelandet sind und eigentlich ihn anrufen wollten. Und wenn ich dann testweise ihn angerufen habe von meinem Handy, habe ich meine eigene Mailbox erreicht. Und zwar nicht so wie normalerweise, wenn du vom Handy aus die Mailbox anrufst, dann kommt gleich die Ansage, sie haben 5 neue Nachrichten, sondern ich musste meine PIN-Nummer eingeben, so als ob ich von extern meine Mailbox anriefe, aber von meinem eigenen Handy aus. Also wo du schon denkst, das ist jetzt aber echt ziemlich stümperhaft gemacht eigentlich. Und das kam nicht nur einmal vor, das kam über Wochen permanent vor, dass Leute sozusagen, also die viel mit uns telefonierten, dann, ach du schon wieder, ja, kannst du André bitte ausrichten, bababa, wenn du ihn denn dann siehst. Und das war dann teilweise relativ schwer, ihn zu erreichen, weil über das Handy ging das ja nicht. Was auch witzig war, weil eigentlich die Ansage, ja, weil er soll sein Handy, also sagte die Anwältin vor allen Dingen, er soll sein Handy auf gar keinen Fall ausmachen, damit er auf jeden Fall immer zu Orten ist, damit er auf gar keinen Fall wieder den Anschein erweckt, er wolle sich jetzt wieder konspirativ verhalten. Aber wenn dein Handy immerzu nicht geht, ist das nicht so einfach. Und über diese Geschichten habe ich dann angefangen zu bloggen, weil ich die total absurd fand. Das sind jetzt Geschichten, wo du nicht gleich eine Presseerklärung draus machst und denkst, großer Skandal. Aber doch was, wo ich dachte, das passiert ja jetzt auch nicht jedem sowas. Das lohnt sich durchaus mal aufzuschreiben. Ich denke mir, dass viele Leute gerne mal wüssten, wie das sozusagen mit der Lupe geguckt aussieht, wenn man so ein Verfahren am Hals hat. Und ich hatte bisher den Eindruck, dass das noch niemand vorher gemacht hat. Und dachte, das gehört erzählt, so eine Geschichte. Hatte dann aber auch wiederum nicht die Zeit, ordentliche, richtige Artikel zu schreiben oder immer zu mir Leute zu suchen, die mich interviewen, um das dann aufzuschreiben. Dachte, eigentlich ist Bloggen für sowas super. Da kannst du in einem relativ entspannten Stil, wo du nicht dauernd nachdenkst, einfach aufschreiben, was dich gerade bewegt. Das lesen dann alle Leute, die das lesen wollen. Vielleicht auch noch die anderen. Und die aber sind mir jetzt in dem Fall egal, weil die wissen das ja. Ich muss also auch nichts verheimlichen. Und fand das dann eigentlich einen ganz, ganz guten Weg. Und dieses Gefühl, quasi ab dem 31.07. zu einem Menschen zu sein, der nicht mal mehr darüber nachdenkt, ob ich jetzt irgendwas gerne für mich behalten will, so wie du, glaube ich, sonst als Linke normalerweise immer überlegst, was schreibe ich jetzt in die Mail rein? Schreibe ich da zum Beispiel meine Telefonnummer rein oder meinen ganzen Namen, wenn ich das an irgendeine politische Liste schicke oder irgendwelche solche Sachen? Das findet in meinem Leben plötzlich nicht mehr statt. Es ist eh alles bekannt. Meine Telefonnummern kennen sämtliche Behörden. Meinen Vor- und Nachnamen kennen auch alle, die das wissen wollen. Und plötzlich brauche ich mir sowas überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Das ist zumindest auch sehr eigenartig und führt dann schon auch dazu, so einen Schritt zu machen. Ja gut, dann schreibe ich bestimmte Sachen jetzt auch auf, auch wenn ich natürlich meine Telefonnummer nicht öffentlich in den Blog schreibe oder so. Aber schon denke, dass mein Leben momentan, so wie es stattfindet, exemplarisch ist für eine bestimmte Sorte Repression gegen linke Bewegungen, die auch mehr Öffentlichkeit verdient hat, finde ich. Also mein Interesse ist zum Beispiel auch gewesen, außerhalb der radikalen Linken eine Öffentlichkeit zu erreichen, die sowas überhaupt nicht mitkriegt und sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass sowas stattfindet und wie das stattfindet. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. In dem Blog zu sehen, wie die Leute kommentieren oder anderswo dann darüber schreiben, die in der großen Mehrzahl unglaublich geschockt waren, dass sowas stattfindet. Was mich überrascht hat, weil ich wiederum dachte, na ja, gut, also dass es sowas gibt, so, das weiß ja jeder, dass Telefone mitgehört werden, das steht alle halbe Jahr in der Zeitung, dass in der Bundesrepublik, ich glaube, 40.000 Anschlüsse überwacht werden oder sowas. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, aber also dass Telefonabhören ganz, ganz in großem Ausmaß stattfindet, das könnte eigentlich jeder wissen. Und wenn man dann aber beschreibt, wie das genau abläuft, dann sind die Leute entsetzt und sagen, was hier irgendwie und nicht in Russland oder Korea oder China oder in der DDR, sondern hier in unserer Demokratie finden solche Sachen statt. Und dann denke ich mir, gut, dann muss man darüber noch sehr viel mehr reden, weil das, glaube ich, wichtig ist, zu sagen, dass das hier stattfindet und warum und wie.
Hast du den Eindruck, dass über den Blog sich nochmal andere Bloggerinnen, die du so gar nicht mitbekommen hättest, mit dir zusammenschließen oder Reaktionen darauf kommen?
Also ich glaube schon, dass das stattfindet, ja. Ich bin jetzt gar nicht so die Blogosphären-Expertin, dass ich genau analysieren könnte, wen ich da jetzt erreicht habe und wen alles vielleicht nicht. Dadurch, dass da sehr viele Kommentare gekommen sind teilweise, kann ich natürlich sehen, dass das einerseits, ich würde jetzt mal sagen, so schon Leute, die selber auch viel bloggen, also so die, ich sag jetzt mal, großen Blogs von zum Beispiel Kai Raven oder Fefe oder Gulli.com, die so in dem Bereich Technik, neue Medien, kritische Öffentlichkeit, auch gerade was jetzt den Bereich Überwachung zum Beispiel angeht, sehr viel schreiben, die haben auch dann über meinen Blog geschrieben und den im Prinzip auch bekannt gemacht. Und Leute, die also eher aus dem Bereich Technik kommen, würde ich sagen, sind, glaube ich, so darauf gestoßen. Die radikale Linke, die jetzt sozusagen eher mein eigener Hintergrund wäre, die bloggen ja auch gar nicht so viel. Die sind in der Regel eigentlich nur allem gegenüber kritisch, was wir so tun.
Züchten Brieftauben.
Und züchten Brieftauben. Und nee, aber das ist ein ganz anderes Thema und ein sehr weites Feld auch. Und ganz normale Leute oder ganz normale Blogger sozusagen, also Leute, wo ich sagen würde, das sind vielleicht eher Studenten oder kann ich überhaupt nicht sagen, wer die eigentlich sind, die sozusagen so Alltagsblogs haben und normalerweise eben über ihr Kaninchen schreiben, die haben dann auch, oh Gott, was ist das denn, was müsst ihr unbedingt lesen, irgendwo in ihrem Blog stehen gehabt.
Hast du aus dem Ausland Reaktionen bekommen?
Ich persönlich für den Blog jetzt kaum, weil ich fast nur auf Deutsch schreibe. Mhm. Wir haben die gesamte Kampagne schon international ausgerichtet. Das hat, glaube ich, am Anfang auch den Ausschlag gegeben, dass die internationalen, vor allen Dingen Soziologen und Wissenschaftlernetzwerke ziemlich empört waren und ziemlich einen Wirbel gemacht haben. Und das vor allen Dingen, glaube ich, in Nordamerika. Und die waren natürlich dann auch sehr interessiert, mitzukriegen, wie das weitergeht, so dass wir immer auch versucht haben, Informationen in Englisch weiterzugeben, also über die eigentliche Bündnis-Webseite und über Newsletter, die wir verschicken. Aber ich im Blog jetzt tatsächlich nicht, weil ich es einfach nicht schaffe, das dann auch noch alles zu übersetzen.
Wenn du Nordamerika sagst, in dem vorhin schon erwähnten Interview wirst du auch gefragt, wie das so mit der Ausreise aussieht. Hat sich da irgendwas geändert? Du in dem Interview antwortest du, nee, da ist auch erstmal gar nichts irgendwie im Gespräch, weil erstens totaler Quatsch im Moment, aus der momentanen Situation heraus, aber dann auch noch eine weitergehende politische Begründung, wo kann man eigentlich hingehen, so mit angedeutet.
Also die Frage, ob wir auswandern wollen würden jetzt oder geht es nur darum, ob wir verreisen wollen?
Nein, wirklich auch zu sagen, so jetzt reicht es hier, man hat jetzt hier auch genug Aktivismus an den Tag gelegt und wo ist da der Stand bei dir? Also kannst du dir irgendwie ein anderes Leben vorstellen?
Das hat sich jetzt nicht so grundlegend verändert tatsächlich. Es ist so, dass ich dem nie abgeneigt war, mich auch mal im Ausland länger aufzuhalten. Deswegen kann ich auch gut Englisch, weil ich das schon gemacht habe. Aber wir haben jetzt aktuell nicht den Plan, was auch damit zu tun hat, dass André als Soziologe vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum besser arbeiten kann und mit seinen Forschungsthemen hier auch tatsächlich mehr Arbeit findet und selber nicht so wahnsinnig gut Englisch spricht, dass er sich jetzt einfach so mal eben auch in einer ausländischen Uni bewerben könnte. Das ist bei mir selber ein bisschen anders, aber wir suchen nicht besonders aktiv, wobei er sich früher auch auf Jobs im Ausland beworben hat und wir haben da überhaupt gar nicht drüber gesprochen, ob wir es jetzt tun würden. Wir versuchen es nicht aktiv, was eben auch damit zu tun hat, dass ich jetzt glaube, dass zumindest in den westlichen Ländern die Situation im Bereich innere Sicherheit, Überwachung, Krieg gegen Terror nicht groß anders ist und insofern da also für uns kein Unterschied bestünde. Ich vermute auch, dass es gar nicht so einfach wäre, mit diesen Terroristen irgendwo einzureisen oder auszuwandern. Und jetzt wieder in noch anderen Ländern, also so richtig aussteigend auswandern zu wollen, haben wir noch nie überlegt.
Jetzt, wo du beide Seiten so kennst, also als normale Linke, die irgendwie aktiv ist und praktisch nach so einem Bruch wie am 31.07. passiert, kannst du einen Rat geben, wie man sich verhalten kann, soll, im Sinne der eigenen Privatheit, oder kann man die schützen?
Na, ich finde, man sollte natürlich schon auf jeden Fall so viel wie möglich versuchen, die zu schützen, weil keine Polizeibehörde der Welt allmächtig ist und also ich fand schon immer, man sollte es ihnen dann zumindest ordentlich schwer machen, also dass sie sich schon ordentlich bemühen sollen, wenn sie irgendwas wissen wollen, also E-Mails zu verschlüsseln und versuchen, Anonymität zu bewahren, wenn man im Internet surft oder also da gibt es ja viele Möglichkeiten, was man so machen kann, um nicht jetzt allen immer alles auf die Nase zu binden. Das, finde ich, sollte man ja durchaus tun.
Ich danke dir erstmal fürs Gespräch. Viel Glück und bis bald.
Danke.